Ich habe durch den Sport halt wirklich meinen Körper kennengelernt. Ich weiß halt, wo die Grenze ist, so was geht bis hier und nicht weiter oder ob ich nochmal im Krafttraining pushen muss oder nicht. Dazu ist der Sport wirklich gut und ich würde sagen, ich kann meinen Körper sehr, sehr gut einschätzen. Ich hatte jetzt im Sommer halt 5-6 Monate Pause und ich merke halt schon in meinem Alter, dass ich jetzt ein bisschen länger gebraucht habe, um wieder an mein Niveau ranzukommen, weil die Pause war wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Aber ich muss sagen, also ich habe halt noch Spaß dran. Ich würde sagen, ich bin gerade zurück. Ich bin so bei 90-100%. Deswegen, also es fängt gerade an, wieder so richtig Spaß zu machen. Mal sehen, wo es noch hingeht.
Hi Felix.
Hi Catalina, grüß dich. Kannst du mich, kannst du vielleicht anhand meiner Stimme hören, wo ich gerade bin?
Ich kann nicht ganz genau anhand deiner Stimme hören, wo du gerade bist, aber was ich höre, ist, du klingst ein bisschen fertig. Also entweder nach einer schlimmen Erkältung, wenig Schlaf.
Einen schönen guten Tag.
Oder auch nach einem schlimmen Kater. Was davon ist es?
Oh Gott. Ja, es ist irgendwie alles zusammen und es nennt sich South by Southwest. Ich habe die vergangenen Tage auf der größten Innovationskonferenz der Welt, glaube ich, ist das immer noch verbracht, in texanischen Austin, in diesem gallischen Dorf, das da mitten im roten Texas weiterhin existiert. Und ein Festival, wo Musik, Film, Technologie, Education, Climate Change, eigentlich alles diskutiert wird. Nur, was die Deutschen und die Europäer bemängelt haben dieses Jahr, ein bisschen zu wenig was von dem, was eigentlich gerade in den USA passiert. Darüber werden wir, glaube ich, auch bald mit einem Gast hier bei Wunderbar Together sprechen. Und meine Stimme ist so geworden über die letzten Tage, weil es bedeutet, dass man hier den ganzen Tag eigentlich in Sessions geht, mit Menschen spricht und dann sehr früh am Tag oder sehr spät am Tag arbeitet. Und der Schlaf verringert sich dann auf so ein paar, so Dusk till Dawn, irgendwie so ein paar so Minuten. Und dann klingt man irgendwann Minuten. So wie ich jetzt. Und du kannst jetzt aussuchen, okay, ist Felix zum Alkoholiker geworden oder hat er wirklich nicht geschlafen? Das überlasse ich jetzt dir.
Es hört sich nach ein paar Tagen wunderbarem Eskapismus an, also auch thematisch, wenn du sagst, der Rest
Absolut.
Von Amerika wird einfach ausgeblendet. Wir sprechen nur über die schönen Dinge, die passieren. Und du hast aber auch, du hast da die Wunderbar Together-Fahne hochgehalten, oder?
Absolut. Und da ist einiges passiert. Also ich möchte nur so viel sagen, es wird einen Podcast geben, sehr bald bei Wunderbar Together, in ein paar Tagen. Aufgezeichnet bei hier in Austin auf der South by Southwest mit einem großartigen Gast, einem Mediziner, einem Professor, einem Unternehmer, der in Toronto lebt. Und mehr möchte ich aber gar nicht dazu sagen, denn es sind da einige Dinge passiert bei der Aufzeichnung, die ich mir so nie hätte vorstellen können. Und dabei belasse ich es jetzt mal, aber ich bin auch deswegen sehr, sehr froh, dass ich hier sein konnte, weil hier immer Menschen, deutschsprachige Menschen auch sind, die sonst sehr schwer zu finden oder sehr schwer zu treffen wären. Und deswegen, kleiner Teaser schon mal für nächste Woche. Freut euch auf die South By Spezial bei Wunderbar Together. Und sag mal, heute hast du ja den Gast mitgebracht, Catalina.
Genau.
Und ich war nicht dabei bei der Aufzeichnung. Und ich habe gelesen, was du geschrieben hast im Podcast und dachte, wow, das ist ja amazing. Ich wusste überhaupt nichts darüber, was unser Gast heute macht und warum er in die USA gekommen ist, warum sie in die USA gekommen ist. Und dass diese Sportart Profi-Volleyball hier gerade so einen Boom erlebt. Ich hatte keine Ahnung.
Ja, das ist was ganz, ganz Neues tatsächlich. Und wir sind auch für diese Folge geografisch wo ganz anders, an einem ganz anderen Ort. Du bist ja jetzt gerade in Texas, im wahrscheinlich lauwarmen Texas schon. Wir waren im eiskalten Madison, Wisconsin. Das ist nämlich einer der Standorte einer wirklich ganz, ganz neuen Volleyball-Profiliga. Und ich musste selber erstmal stutzen, als ich das gelesen habe, irgendwo in der SZ vor einigen Wochen. Das ist tatsächlich die erste Profi-Volleyball-Liga, die es in den USA gibt. Es gibt noch eine andere gerade, die auch entstanden ist, aber die längste Zeit gab es in den USA kein Profi-Volleyball. Und ich, die ja eben dieses Highschool-Jahr da verbracht habe vor einiger Zeit und auch wirklich viele Leute aus den ganzen USA kennengelernt habe, dachte, das kann nicht sein. Also jede Highschool-Schülerin ist in ihrer Schulzeit doch mindestens einmal zu einem Volleyball-Tryout gegangen, hat diesen Sport einmal ausprobiert. Das ist so ein wahnsinniger Volkssport, vor allem im mittleren Westen, glaube ich. Wie es an den Küsten aussieht, weiß ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass es da keine Profiliga gibt. Und Tatsache gab es halt die längste Zeit nicht und jetzt gibt es sie. Und wenn die Amis was machen, dann machen sie es ja richtig, ne, und nehmen richtig Geld in die Hand. Und die Liga-Verantwortlichen, die Liga heißt League One Volleyball, haben richtig Geld in die Hand genommen, richtig viel Geld in die Vermarktung gesteckt und eben auch international eingekauft. Und da wirklich die Besten der Besten. Und darunter ist auch unser heutiger Gast Jennifer Janiska, die wirklich wahnsinnig lange deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, Bundesliga im Ausland, Titel gewonnen hat ohne Ende. Und jetzt eben nochmal in den USA angereift. Und ich fand es schon spannend, was sie uns da so erzählt hat.
Und die eine der besten Außenangreiferinnen der Welt ist, hast du geschrieben. Das ist ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Ich hoffe, wir lernen im Podcast, was das eigentlich ist. Ich finde das auf jeden Fall ein cooler, ich wäre auch gerne ein Außenangreifer. Ich finde, das klingt irgendwie cool. Und ich freue mich riesig, dass du sie getroffen hast. Aus der Eiseskälte und dass wir so eine Sportart bei Wunderbar Together haben, in die wir noch nie reingucken konnten. Und dass es wieder mal ein Beweis dafür ist, dass in jeder Profiliga in den USA inzwischen coole deutschsprachige Menschen unterwegs sind. Shoutout an dich, Catalina, und an die großartigen Gästinnen und Gäste, die du in den Podcast bringst. Und natürlich auch Shoutout an unsere Partner, an Miles & More, an Radio.de. Danke, dass ihr uns helft, Wunderbar Together in die On Air zu bringen, hätte ich schon fast gesagt, dass ich meine, wie alt ich bin, in die Welt zu bringen. Ich freue mich jetzt riesig auf ein bisschen Sport und dann nächste Woche steigen wir bei der South by Spezial Edition ganz tief in unseren menschlichen Körper ab. Aber heute geht's um Sport.
Let's go! Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Jennifer Janiska. Hey Jenny, schön, dass du hier bist, dass du bei uns bist heute.
Hallo.
Sag mal, Jenny, wo erwischen wir dich gerade? Du bist, so viel weiß ich, in Madison in Wisconsin. Was, an welchem Teil deines Tages bist du sozusagen gerade?
Ich bin gerade zu Hause. Ich bin wirklich vor einer Dreiviertelstunde, halben Stunde vom Training wieder zurückgekommen. Und ja, habe schnell meinen Rucksack in die Ecke gepackt und bin quasi jetzt bereit. Nach so einem langen Trainingsmarathon. Der Trainingsalltag ist doch ziemlich lang irgendwie. Also ist vieles neu für mich hier, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu.
Ja, das tun wir hoffentlich gleich. Erstmal muss ich aber nochmal sagen, dass ich wirklich so happy darüber bin, Jenny, dass du hier bist. Denn es war wirklich gar nicht so leicht, einen Termin mit dir zu finden. Du bist Profi-Volleyballerin und in einer ganz, ganz neu gegründeten Liga unterwegs, für die du wirklich jede Woche quer durch die USA reist und bist dementsprechend natürlich extrem viel on the road. Vielleicht noch kurz, ich muss noch diese Anekdote einmal kurz vorab erzählen, weil ich bereite mich ja immer relativ akribisch auf diese Gespräche vor. So auch heute. Und vielleicht habe ich es diesmal tatsächlich ein kleines bisschen übertrieben. Ich habe mir nämlich mal gedacht, ich probiere so eine richtig typische Volleyballverletzung aus und habe mir die Kapsel im Ringfinger kaputt gemacht. Und zwar so richtig. Ah. Bisschen Knochen war auch mit dabei, bisschen Sehne, das sah auf dem Röntgenbild auf jeden Fall alles ziemlich wild aus und tut auch wirklich ziemlich weh. Und ja, das ist natürlich nicht beim Volleyball passiert, sondern beim Basketball. Ich könnte mir aber irgendwie vorstellen, dass das auch unter euch Volleyballern irgendwie gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man sich mal an den Fingern verletzt und da die ein oder andere Kapsel kaputt geht. Oder passiert das bei euch nicht so oft, weil ihr irgendwie einfach besser darin seid, den Ball anzunehmen oder der vielleicht sogar ein bisschen weicher ist?
Also ja, Verletzungen kommen natürlich vor, besonders auch an den Fingern. Gerade im Block, wenn wir da irgendwie angeschlagen werden oder so vom Gegner, kann das sogar auch schon mal sein, dass halt eine Kapsel reißt, so wie bei dir. Es kommt auch tatsächlich vor, dass die Finger ausrenken.
Oh.
So, aber also teilweise, also mir selber ist das noch nicht passiert, aber teilweise haben wir bei den Mittelblockern ist das dann so und die gucken sich dann ihre Finger an und die renken sich die Finger teilweise selber ein. Also es ist hier schon zweimal passiert.
Dass, oh, what?
Das ist schon extrem. Also da bin ich jetzt auch nicht so für. Aber es kommt vor, ja.
Ja, also Mein Finger sah auf jeden Fall aus, als hätte er eine kleine bis mittelgroße Murmel verschluckt. Und
oh nein.
Zeig jetzt mal.
Ja, also jetzt ist er in so einer Schiene, der Ringfinger. Und zum Glück hatte ich den Ring vorher abgenommen.
Oh ja.
Und ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass ich den auf ziemlich lange Zeit auch nicht mehr anziehen werde.
Ach du Scheiße.
Mal schauen, wann mein Finger wieder irgendwann zurück in seiner alten Form ist. Ja, also so viel zu meiner Vorbereitung auf diesen Podcast. Jetzt aber zu dir, Jenny, beziehungsweise zum Volleyball. Und Olli, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich weiß nicht so wahnsinnig viel über Volleyball.
Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass die Jenny ungefähr so 1,90 groß ist und natürlich hat ziemlich gute Block. Also die Volleyballspielerinnen, die ich mal kennengelernt habe, die waren einfach wahnsinnig groß alle auch.
Ja, ich bin 1,86. Oder wie man hier dann sagen würde, 6'1".
6'1".
Mhm. Musst es ja auch erstmal umrechnen und alles. Musst es auch erstmal alles lernen, wenn die dann einen fragen. Und du sagst dann, ja, 1,86 m. Ah, dann muss dann, und dann haben die dich so komisch angeguckt. Ah, 6'1", 6'1", ja.
Und hast du das schon drauf mit Inches und Feet und whatever, die Maßeinheiten, die crazy Maßeinheiten aus den USA?
Ja, so langsam komme ich dazu. Also gerade im Krafttraining ist ja Kilogramm mit Pounds, ne? Und dann halt eben diese Inches und so. Ich spreche zwar immer noch in Metern, weil irgendwie ist die Volleyballsprache, ist, glaube ich, auf der ganzen Welt ungefähr gleich. Aber ja, so im Alltag habe ich mich jetzt auch dran gewöhnt.
Aber sag mal kurz, ist deine Größe, ist das jetzt genau die so sag ich mal, Durchschnittsgröße einer Volleyballspielerin? Oder ist das schon zu klein?
Nee, ich würde sagen, ich glaube, ich bin solider Durchschnitt. Also wir haben bestimmt im Team auch 5, 6 Spielerinnen, die größer sind. Und dann hast du auch 3, 4, die da kleiner sind, ja. Aber ich glaube, okay. So 1,86 für eine ich spiele Außenangriff, ist solide, ist normal, ja.
Okay. Und du spielst in einer ganz, ganz, ganz neuen Volleyball-Liga und du bist auch für diese Liga in die USA gezogen, nach Madison. Und du hast aber auch schon eine krasse Karriere im internationalen Volleyball irgendwie im Rest der Welt hinter dir. Du hast Stationen in Deutschland gehabt, Sportinternat in Berlin, dann Bundesliga gespielt. Du hast auch in Italien gespielt, richtig? Du hast Nationalmannschaft gespielt, wahnsinnig lange, auch als Kapitänin. Und ich habe ein bisschen das Internet durchforstet. Du warst mehrfache deutsche Meisterin, Clubweltmeisterin, Sportlerin des Jahres. Also eine Wahnsinnskarriere. Wie bist du zu diesem Sport gekommen, der ja in Deutschland jetzt auch schon immer noch irgendwie ein Nischensport ist?
Ja, also total verrückt irgendwie. Ich bin in Emlichheim groß geworden, das ist in der Grafschaft Bentheim in Niedersachsen an der holländischen Grenze und gefühlt ist in der Region Volleyball ziemlich groß. Und Emlichheim spielt halt zweite Liga, hat damals auch teilweise erste Liga gespielt und eine Schulfreundin hatte mich einfach gefragt, Jenny, willst du nicht mitkommen zum Volleyball? Und ich war 6, ich war in der ersten Klasse. Ja, warum nicht so? Aber ich hatte ein bisschen Schiss vor unserem Trainer und war dann wirklich nicht so begeistert tatsächlich, aber irgendwie habe ich auch nicht aufgehört, weiß ich auch nicht warum. Aber es hat mich halt dieses erste Jahr nicht so vom Hocker gehauen. Bin aber trotzdem irgendwie dabei geblieben, weil gefühlt jedes Mädchen bei uns im Dorf im Volleyball gespielt hat und dann eh vor Ort war. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich relativ früh schon in der zweiten Liga gespielt. Und dann ist halt auch so der Jugendbundestrainer auf uns aufmerksam geworden. Und dann bin ich mit 16 auf Sportinternat nach Berlin. Hab mein Abitur gemacht und dann tatsächlich auch meinen ersten Profivertrag in der deutschen Bundesliga unterschrieben. Genau, und so hat es alles so seinen Lauf genommen.
Vielleicht liegt das daran, weil da alle so groß sind. Also das, was bei euch zu Hause so ein Ding war, Volleyball. Weil ich habe in Holland studiert und ich bin auch nicht klein. Also ich bin irgendwie so fast 1,80 oder so. Aber in Holland war ich auf einmal so unteres Mittelfeld gefühlt.
Ja, ist Wahnsinn, ne? Deswegen, also ich liebe Holland. Ja. Also ich bin da groß geworden, wie gesagt, wir sind viel Fahrrad gefahren. Ich bin in 5 Minuten in Holland. Ich liebe da, ich liebe Shopping und viele große blonde Mädchen.
Ja, stimmt.
Und da wird auch viel Volleyball gespielt. Deswegen, also wir hatten auch immer länderübergreifende Turniere über Weihnachten und so. Also ja. Ich liebe Holland.
Cool. Und dann bist du auch beim Sport einfach geblieben. Wann, also war das eher so, dass der Profisport auf dich zugekommen ist? Oder hast du dir irgendwann gedacht, ich glaube, ich bin irgendwie ziemlich gut da drin, was ich mache. Ich hätte Lust, das weiterzumachen.
Ja, so beides, ne? Also wie gesagt, meine ganzen Freundinnen haben halt Volleyball gespielt. Wir waren rund um die Uhr zusammen. Also wenn wir kein Training hatten, dann haben wir uns zu Hause halt getroffen und mit dem Ball rumgedaddelt. Mhm. Ja, und irgendwie ist man dann dabei geblieben. Man hat dann irgendwie gemerkt, oh, das funktioniert doch ganz gut. Und wir hatten gute Trainer. Und wir hatten halt in dem Club, wo ich groß geworden bin, eigentlich war der Club in jeder Liga vertreten. Und ich konnte jedes Jahr ein Level höher spielen.
Ach, Wahnsinn, ja.
Also ich konnte mich relativ gut entwickeln und hatte halt immer ältere Spielerinnen um mich rum, wo ich mir was abgucken konnte.
Cool.
So, und ich würde sagen, ich habe eine relativ gute, wie sagt man, hier würden die sagen, Competitiveness. Mhm. Ja, und habe halt die Challenge auch immer angenommen, die Herausforderung. Ja, und so ist es halt gekommen, ja.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 60,000 miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you have no foreign transaction fees on international purchases. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Wie äußert sich die Competitiveness im Alltag?
Du meinst im Alltag außerhalb von Volleyball?
Ja, gibt's das auch so, dass du eigentlich immer gewinnen musst, Brettspiele oder so, kannst du auch nicht verlieren oder bist du sauer? Oder?
Da bin ich dann schon ein bisschen besser drin. Also ich kann verlieren, aber es ist so, in mir brodelt's halt. Ne? Also das dauert ein paar Minuten. Nach einem Volleyballspiel so brauche ich ein paar Stunden, wenn wir dann verlieren und so. Aber ich kann das mittlerweile relativ gut einschätzen. Aber früher als Kind war es schon tough. Also ich wollte halt immer gewinnen.
Ja, echt?
Und es ist auch so, ist auch jetzt halt, also so, ich mach mir auch irgendwie immer selber Challenge, dass ich meinen Tag so krass durchstrukturiere, dass ich sage, Jenny, entspann dich mal. Du bist hier alleine, du musst hier niemandem was beweisen. So, ne? Das ist halt jetzt, das ist nicht deine interne Challenge. So, ne? Ja, aber es ist schon besser geworden.
Okay, aber so die Jenny auf der Couch, Netflixen und so, das gibt's selten oder gibt's nicht? Dann machst du lieber Liegestützen oder...
Nee, also ich schaue schon Netflix, aber schwer für mich zu entspannen. Ich gehe dann lieber raus oder treffe mich mit Leuten, mit den Mädels hier, wir gehen essen oder erleben irgendwas. Mhm. Wenn ich jetzt einfach sage, oh, ich habe jetzt irgendwie 2-3 Stunden, ich weiß nichts mit mir anzufangen und ich mache den Fernseher an, dann ist mir schon extrem langweilig.
Okay. Wie ist es denn eigentlich? Also wenn man sich jetzt nicht so gut mit Volleyball auskennt, ich habe ja schon gesagt am Anfang, also meine Stärken liegen eher in anderen Sportarten. Und wie gesagt, Olli hat sich da ja auch eher nicht so ganz eindeutig geäußert, ob er das jetzt schon alles kann hier oder weiß. Du bist Außenangreiferin. Was ist das für eine Position? Was macht man da? Was sind deine Stärken und was bringst du mit ins Spiel?
Also Außenangreifer, wie der Name schon sagt, wir spielen halt auf den Außenpositionen. Position 4 heißt das auch. Davon gibt es 2 im Team. Also es gibt mehrere, aber 2 stehen auf dem Feld. Und wir sind halt, wir stehen ständig auf dem Feld. Wir rotieren halt die ganze Zeit. Sind verantwortlich für die Annahme, also für den ersten Kontakt nach dem Aufschlag in unserem Team, die Annahme zu stabilisieren und dann halt eben über den Außenpositionen zu punkten. Ja.
Und was bist du auf die Position, was magst du an der? Bist du da auch einfach wieder irgendwie reingerutscht oder hast du einfach gemerkt, wow, das kann ich richtig gut, so einen Surf annehmen?
Das hat sich so entwickelt. Ich finde, man sieht dann bei gewissen Spielerinnen auch im Nachwuchs schon relativ früh, wie das Gefühl, also ob da ein gewisses Ballgefühl vorhanden ist. Und das war es halt eben. Und ich würde sagen, meine Stärken sind schon Annahme, also eher so das defensive Außenangreiferspiel, also die Annahme stabilisieren, hinten in der Abwehr richtig stehen, Bälle abzuwehren, eben das Spiel zu lesen und dann halt ja über außen zu punkten, aber auch das Spiel halt ein bisschen zu reduzieren, also wenig Fehler machen. Ich bin eher so die defensive Außenangreiferin, die guckt, dass das Spiel im Balance bleibt.
braucht man eigentlich so richtig wahnsinnig gute Reflexe beim Volleyball. Es kommt mir wie so ein ultraschnelles Spiel vor. Vor allem, wenn man da so einen geschmetterten Ball irgendwie annehmen muss. Und das passiert ja auch immer wieder, dass die dann eben angenommen werden und dass man die rettet. Und ich finde jetzt so, ja, im Vergleich zum Beispiel zum Basketball oder auch zum Fußball kommt es mir einfach wirklich, ja, wahnsinnig kompakt und wahnsinnig schnell und so vor.
Ja, es hat sich über die Jahre auch so entwickelt. Also es ist enorm schnell geworden. Es ist physischer geworden. Also Frauen werden irgendwie noch größer und noch athletischer und springen höher und, wie gesagt, schlagen halt relativ präzise und härter. Es ist schon so, dass es auch sehr technisch anspruchsvoll ist und auch eben taktisch. Also es ist sehr ein taktisches Spiel. Und über die Jahre ist es halt auch so, wer für mich, also es ist nur meine persönliche Meinung, aber wer die richtige Taktik hat und wer als Team richtig gut eingestellt ist, hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Also jeder hat halt seine Position und muss darauf vertrauen, dass die andere Position auch die Taktik einhält und halt auch seinen Job erfüllt. Wenn das alles zusammenkommt, ist die Chance relativ hoch, dass man halt eben ein Spiel gewinnt. Ja.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Catalina hat sich eben so ein bisschen geoutet, hat gesagt, dass sie, ich muss es auch sagen, ich kenne mich mit Sport ziemlich gut aus. Wir haben auch schon sehr, sehr viele Sportler gehabt. Das ist etwas, was wir sehr, sehr lieben. Und jetzt darf ich dir hoffentlich eine Frage stellen, ohne dass du mich doof findest. Warum bist du zum Beispiel Volleyballspielerin geworden und nicht zum Beispiel Beachvolleyballspielerin? Ist das eine Frage, die man stellen kann? Weil momentan ich habe jetzt die Olympischen Spiele vor Augen und irgendwie, klar, da hat auch das normale Volleyballspiel stattgefunden, aber irgendwie, ich glaube, das war auch das Stadion, das so ikonisch war, irgendwie, ne, vor dem Eiffelturm, und das hat irgendwie viel mehr Medienpräsenz bekommen. Könntest du mithalten oder könntest du jetzt plötzlich in ein Beachvolleyball-Team reingehen und da auch auf dem Niveau, oder ist das ein ganz anderer Sport?
Ja, teils, teils. Also für Außenstehende sind die Elemente natürlich gleich. Also wir baggern in der Halle und im Sand, wir pritschen in der Halle und im Sand und wir greifen auch so an und wir schlagen auch so auf. Okay. Aber der Ansatz und die Intensität ist, glaube ich, nochmal eine andere, genauso wie die technische Ausführung. Also ich habe in dem Corona-Sommer mit meiner besten Freundin, die spielt jetzt Beachvolleyball, deswegen liebe Grüße an Luisa, falls sie hier reinhört, Luisa Lippmann. Deswegen, und die hat auch schon mehrfach versucht, glaube ich, mich zu überzeugen, auch in Beachvolleyball zu kommen. Aber ich habe das immer mehr als just for fun angesehen, weil ich habe relativ früh angefangen mit Volleyball. Ich war immer in der Halle. Für mich ist das einfach anders. Der Boden halt durch den Sand. Es ist irgendwie viel schwerfälliger, sich zu bewegen, zu laufen. Die Dynamik ist eine andere. Du hast ständig ändernde Wind- und Wetterverhältnisse, auf die du dich anpassen musst. Ja, und bist natürlich auch nicht in diesem Konstrukt drin, dass du quasi ein Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber wie halt in dem Club hast, sondern bist halt wirklich eher selbstständig unterwegs.
Ah, okay, ja.
Okay. Und es ist aber schon so, weil du jetzt gerade die Arbeitsverhältnisse angesprochen hast, dass wenn man in der Bundesliga spielt zum Beispiel, dann ist man beim Club angestellt und kann damit auch Geld verdienen.
Genau.
Geld ist ja auch immer so ein Thema im Sport in Deutschland. Im Frauensport sicherlich noch mehr als sonst wo. Ist das was, wovon man leben kann?
Ich glaube, es kommt ganz drauf an. Es hängt ein bisschen davon ab, wie lange man das quasi auch durchhält auf dem Niveau. Mhm. Ich würde sagen, ich spiele das jetzt professionell seit 13, 14 Jahren. Es hat sich halt über die Zeit auch entwickelt. Es hängt davon ab, wie viel man auch in der Nationalmannschaft spielt, weil dann wird man natürlich international gesehen.
Okay.
Man bekommt Angebote und Verträge auch im Ausland demnach. Ne? Und man muss halt schon sagen, dass man auf die lange Sicht, wenn man gesund bleibt und langfristig, kann man sehr gut davon leben, ja.
Okay, also man braucht keinen Nebenjob oder so, weil das ist ja wirklich... Gerade bei den Frauen hört man das ja schon, oder auch bei Olympiateilnehmerinnen, dass die halt bis 17 Uhr arbeiten und dann ab 19 Uhr trainieren sie oder so.
Genau, also soweit ich weiß, nicht, nein.
Was sind das so, ich weiß nicht, ob du, vielleicht kannst du ja uns eine Spannbreite sagen. In welcher Range bewegt man sich da ungefähr? Ist das ein Jahresgehalt, was man bekommt? Spielt man überhaupt ganzjährig? Ich meine, die Saison geht ja nicht das ganze Jahr wahrscheinlich.
Also hängt natürlich, also ich werde jetzt keine Summen nennen.
Nein, klar.
Aber es hängt natürlich auch von den Positionen ab, die man spielt. Gerade Diagonalangreifer zum Beispiel, die einfach dafür verantwortlich sind, dass gescored wird, dass das Team Punkte macht. Die sind halt dafür verantwortlich, dass man im besten Fall das Spiel auch gewinnt. Mhm. Ne? So wie zum Teil dann auch, dann kommen die Außenangreiferinnen. Zuspielerinnen sind enorm wichtig, weil sie halt eben den, wenn man überlegt, die berühren jeden zweiten Ball. Die haben massiven Einfluss auf das Spiel. Mhm. Die bestimmen das Spiel. Am Ende, ne? Sind halt schon, glaube ich, im Ranking weiter oben als zum Beispiel Mittelblocker oder eben Liberos.
Wow, ja. Okay.
Was irgendwie schade ist, so hat sich irgendwie, glaube ich, über die Jahre so entwickelt. War mir auch nicht so bewusst, aber ja.
Das heißt, wenn man in Deutschland Profi ist, dann könnte man oder muss man keinen weiteren Job haben, sondern dann kann man eigentlich davon leben. Das ginge schon.
Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass man danach ausgesorgt hat, ne? Um Gottes Willen. Aber es ist halt ein Arbeitsvertrag, ein ganz normales Angestelltenverhältnis. Mhm. Und wir bezahlen genauso dann in unsere Sozialversicherung ein, wie alle anderen Arbeitnehmer auch.
Mhm. Wahnsinn.
Cool.
Und du hast ja auch lange Jahre Nationalmannschaft gespielt. Was war da das Krasseste, was ihr als Team erreicht hat oder die krasseste Erinnerung, die du von da aus mitgenommen hast?
Oh ja, das war eine coole Zeit. Ja, ich glaube, ich habe mein erstes Spiel mit 19 gemacht, bin da so ein bisschen irgendwie reingerutscht und dann hatten wir direkt die Europameisterschaft in Deutschland 2013 und da sind wir ins Finale gekommen. Und einfach nur dabei zu sein und so und dieses ganze EM-Gefühl mitzunehmen. Wir haben in der Max-Schmeling-Halle in Berlin gespielt und ja, ich glaube, das werde ich nie vergessen, weil das war so mein erstes Jahr und es war so, okay, das möchte ich weiter erleben und so und bin deswegen halt auch dann dran geblieben. Mhm. Ja, und dann hatten wir eine Weltmeisterschaft in Japan über 2,5 bis 3 Wochen.
Wow.
Wir hatten verschiedene Stationen. Jedes Jahr gibt es eine Nations League. Da nehmen dann halt, ich glaube, die ersten 16 Nationen aus der Weltrangliste nehmen daran teil. Da spielt man 3 Wochenenden oder verlängerte Wochenenden auf der ganzen Welt. Und meine Lieblingsstation war eigentlich immer Brasilien. Wir haben da in Sao Paulo gespielt, in Brasilia zum Teil, in Rio de Janeiro und hatten auch Trainingslager dort. Ja, die hatten direkt so ein Trainingscamp mitten am Meer. Es war schon richtig cool. Also man hat schon viele, viele schöne Orte kennengelernt.
Krass. Leonie Fiebig, die Basketballspielerin, auch Nationalspielerin, die in der WNBA jetzt spielt, war auch bei uns zu Gast im Podcast und sie hat erzählt, dass eine der Sachen, die sie am meisten am Basketball liebt, und vielleicht ist das gar nicht nur Basketball, sondern vielleicht gilt das einfach auch für viele Sportarten auf diesem hohen Niveau, ist, dass es sie an so viele Orte weltweit gebracht hat, dass sie einfach die Möglichkeit hatte, zu reisen und zu reisen und nochmal zu reisen und immer unterwegs war und diese ganzen Länder gesehen hat. Und ich habe das Gefühl, das höre ich gerade auch ein bisschen aus deiner Antwort raus.
Ja, total. Wir waren an so vielen verschiedenen Orten, an so vielen verschiedenen Kulturen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt dran denke, Japan, Brasilien, wir waren in Thailand. Ich weiß nicht, zum Teil da auch. Man kommt dann auch manchmal nach Kasachstan. So, das würde man jetzt nicht als erstes erzählen, so, ne? Aber wir hatten ein Wochenende in Kasachstan, in Europa halt überall eigentlich, ne? Griechenland, Italien, Polen, Belgien. Also da kann ich dir gefühlt jedes Land irgendwie aufzählen, wo man dann war. Ja, man hat viel erlebt, vieles Schönes, aber man weiß auch sehr zu schätzen. Also ich weiß jetzt sehr zu schätzen den deutschen Standard, den wir zu Hause haben.
Und gab es auch vor all den Höhepunkten, gab es auch mal so eine richtig krasse Niederlage oder etwas, wo eine Zeit, oftmals sind das ja Verletzungen oder es sind so Sachen, die man als Sportler, als Profisportlerin dann erlebt. Hattest du auch so solche Erfahrungen gemacht in deiner Zeit?
Ja, aber zum Glück relativ früh. 17 hatte ich einen Bandscheibenvorfall, das war auch an der Sportschule.
Wow, mit 17?
Ja, und hatte dann auch eben eine OP und ja, bin dann aber relativ zügig nach einem halben Jahr zurückgekommen und habe erstmal auch Libero gespielt, weil man natürlich gucken musste mit der ganzen Sprungbelastung, dass man das peu à peu aufbaut, weil das natürlich schon ein enormer Druck ist für die Wirbelsäule und die Bandscheiben. Genau, und so ist das dann aber gekommen. Und nach der Sportschule, wie gesagt, Profivertrag. Und dann bin ich halt auch direkt zur Nationalmannschaft eingeladen worden. Und da habe ich dann relativ gezielt mit Physiotherapeuten und Athletiktrainern an meinem Rücken gearbeitet und Muskulatur aufgebaut. Und wirklich seitdem, wirklich toi toi toi, die letzten 10, 11 Jahre, kann ich echt nicht meckern.
Wir klopfen alle ganz fest auf Holz.
Ja, also das ist auch so eine Sache. Ich habe durch den Sport halt wirklich meinen Körper kennengelernt. Ich weiß halt, wo die Grenze ist. So, was geht bis hier und nicht weiter? Oder ob ich nochmal im Krafttraining pushen muss oder nicht. Ne? Also es ist so, dazu ist der Sport wirklich gut. Und ich würde sagen, ich kann meinen Körper sehr, sehr gut einschätzen.
Und was ist so das Alter, bis wann man Karriere machen kann beim Volleyball? Ich frage wirklich als Laie, ich komme mir so doof vor. Aber ich weiß, beim Fußball ist es ja meistens so mit 33, 34, manche sind 35. LeBron James ist jetzt, ich glaube, der wird bald 40.
Der ist 40 geworden, ja.
Der ist 40?
Ja, ist bei der Wahnsinn.
Genau.
It's only a number, it's only a number.
Was ist so das Alter von Volleyballspielerinnen?
Ja, ich würde auch sagen, ich beobachte das, ich glaube, es wird auch älter. Also hängt auch von, ganz stark von deiner Position ab. Wir springen natürlich sehr, sehr viel. Ich würde sagen, ja, 30, 32 so. Liberos und Zuspieler würden auch, glaube ich, viel noch deutlich länger durchhalten. Weiß nicht, bis 37, 38. Wir haben auch hier eine Außengreiferin in der Liga, die hat jahrzehntelang, oder jetzt Jahrzehnte ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, die letzten 15 oder 17 Jahre Nationalmannschaft gespielt. Die ist 38.
Okay.
Und die spielt halt noch auf diesem Top-Level. Von daher, glaube ich, alles ist möglich. Hängt auch ein bisschen von der privaten Situation ab, glaube ich, als Frau, wie man das weitermachen möchte.
Wie lange, was hast du vor? Wie lange willst du noch auf dem hohen Niveau, auf dem du jetzt gerade bist, spielen?
Ja, interessante Frage. Also ich glaube, ich hatte jetzt im Sommer halt echt fünf, sechs Monate Pause. Und ich merke halt schon in meinem Alter, dass ich jetzt ein bisschen länger gebraucht habe, um wieder an mein Niveau ranzukommen, weil die Pause war wahrscheinlich ein bisschen zu lang.
Halt im Alter, was heißt das? Was?
Ich werde jetzt im April, werde ich 31.
Okay, aber ja.
Genau, aber ich muss sagen, also ich habe halt noch Spaß dran. Ich würde sagen, ich bin gerade zurück, ich bin so bei 90-100%. Deswegen, also es fängt gerade an, wieder so richtig Spaß zu machen. Mal sehen, wo es noch hingeht. Schwer zu sagen, aber ich gucke tatsächlich jetzt mehr auf meinen Körper. Ich nehme mehr Pausen und werde jetzt nicht irgendwelche langjährigen Verträge noch unterschreiben.
Ich möchte unbedingt mit dir auch über deine neue Liga sprechen, weil du hast eine Zeit lang dann in Deutschland gespielt, dann jetzt Pause gemacht, wie du gesagt hast, und jetzt bist du in den USA in der League One Volleyball. Und wie wird die ausgesprochen? Love B oder Love oder was ist das? Also es wird LOVB abgekürzt als Akronym. Das ist irgendwie der Instagram-Handle und so weiter. Wie spricht sich das aus?
Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Also es ist für mich auch immer noch schwierig. Also ich sage dadurch halt immer LOVB. Also wenn ich hier mit
LOVB,
wenn ich hier mit im Supermarkt oder so spreche und die erkennen uns, sag ich mal, playing for LOVB und the professional team. Aber im Fernsehen also sagen die halt wirklich Love. Also sie wollen eigentlich, dass es halt wie die Liebe ausgesprochen wird, aber es ist halt wirklich Love.
Love.
Dieses B am Ende für Ball soll man eigentlich nicht aussprechen.
Ah, das stille B, das allgemein bekannt.
Genau, geht unter. Okay. Aber finde ich, wird jetzt auch nicht so wirklich deutlich, deswegen sage ich meistens LOVB.
Okay, ja. Also auf jeden Fall ist es eine neue professionelle Volleyball-Liga. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es auch wirklich seit langer Zeit eine der ersten professionellen Volleyball-Ligen, die es überhaupt wieder gibt in den USA, oder? Also die wurde, glaube ich, so zu Pandemiezeiten mal gegründet offiziell, hat sich dann noch ein bisschen verzögert. Und jetzt ist sie eben in 2025 das erste Mal tatsächlich an den Start gegangen mit Topspielerinnen aus der ganzen Welt. Und du bist eben auch am Start. Wie hat sich das angebahnt? Wie bist du jetzt nach Madison gekommen?
Langer Weg irgendwie. Also ich glaube, die haben sich 2020 zusammengesetzt und haben halt eben diese Liga gegründet. Weil man muss halt wirklich sagen, Frauenvolleyball und Volleyball generell hier ist halt extrem groß in den USA. Aber es gab halt eben nicht die eine professionelle Liga. Man hat das in den letzten Jahren immer wieder versucht. Aber aufgrund des Olympiagoldes bei Tokio 2020 und jetzt Olympia Silber in Paris haben sie ein bisschen die Plattform auch genutzt, um das ein bisschen größer aufzuziehen. Und dementsprechend halt auch Spieler aus der amerikanischen Nationalmannschaft hat unter Vertrag genommen und diese als Identifikation und Marketingfiguren zu benutzen. Haben natürlich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen für Sponsoring, für Marketingaktivitäten. Ich glaube, das sieht man auch extrem einfach in den sozialen Medien, wie viele Inhalte da gepostet werden. Genau, und dann war es halt eben so, vieles läuft halt über unsere Agenten und die Liga hat halt Kontakt aufgenommen. Aktuell sind wir 6 Mannschaften.
Mhm.
Und das System funktioniert so, dass Spielerinnen und Trainer unterzeichnen einen Arbeitsvertrag mit der Liga und dann arbeiten im Hintergrund, das halt nennt sich jetzt ja auch Head of Recruiting hier, nicht wirklich so, also das wäre quasi der Sportdirektor, die bauen dann die einzelnen Teams zusammen. Also die schicken oder entscheiden dann, welche okay. Spielerin geht wohin und auch welcher Trainer geht wohin. Also man hat dann da wenig Einfluss drauf. Also man hat schon den Vertrag unterschrieben, ohne zu wissen, in welche Stadt man geht. So, ne?
Was sind die anderen Städte?
Okay, wir haben im Süden gibt es halt eben Atlanta, Houston und Austin. Und dann gibt es Salt Lake okay. City, Omaha und Madison. Ja.
Ah, krass, okay. Und hattest du einen Wunsch? Dachtest du, oh, vielleicht komme ich in den ganz, ganz warmen Süden und jetzt bist du im eiskalten Wisconsin gelandet? Oder warst du offen?
Na, also natürlich schielt man schon so mit ein bisschen mit dem Auge hin und sagt so, oh, hoffentlich irgendwo, wo es schön warm ist. Hat jetzt leider nicht so gut funktioniert. Also heute Morgen nur mal so bin ich aufgewacht und mein Handy hat mir gesagt, guten Morgen, hab einen schönen Tag. Hier sind heute minus 25 Grad.
Oh Gott.
Ja. Und dass ich dann noch so in Klammern gefühlt minus 30. Und das ist so tankig. Ich würde mich am liebsten mal umdrehen.
Oh, gefühlt minus 30 ist ja auch wirklich schön.
Jenny, ist das so bei der Liga, dass ähnlich wie beim Basketball, dass die eigentlich dich traden können oder hinschicken können, wie sie wollen, so ein bisschen?
Ich glaube, dass das am Ende ein bisschen die Zukunft sein wird. Dadurch, okay. dass es gerade noch sehr frisch ist, glaube ich, muss man noch ein bisschen in, wie sagt man, ins Change Management investieren.
Okay.
Gerade was passiert, was passiert mit Verletzungen? Was passiert, wenn Spieler krank sind? Was passiert, wenn Spieler die Liga verlassen wollen? So, das ist alles noch, ich sag mal, Neuland.
Okay, okay.
Aber ich glaube, dass, also jetzt konkret habe ich das nicht gehört, aber ich glaube schon, dass das die Zukunft sein wird.
Und ist ja auch total spannend, dass Sie das in unterschiedlichen Städten angesiedelt haben. Im Frauenbasketball gibt es ja auch gerade eine neue Liga, die irgendwie so eine ähnliche Erfolgsstory zu erzählen hat. Unrivaled findet in Florida statt. 3x3 Basketball. Und die sind aber tatsächlich alle vor Ort. Aber da, die wurde auch, glaube ich, 2022 oder sowas ins Leben gerufen von 2 Spielerinnen auch. Also die Geschichte liest sich so ein bisschen ähnlich. Und die haben wahnsinnig viel Geld gesammelt. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Bei Love, ohne B, waren es ja 100 Sehr Millionen gut. Dollar an Investmentgeldern irgendwie in der letzten Runde. Und eben auch mit total prominenten Investoren. Kevin Durant war dabei. Candace Parker, Lindsay Vonn, also richtig krass. Und eben im Basketball war das ähnlich. Ich glaube, die haben nicht ganz so viel Geld gesammelt, aber findet eben auch nur an einem Ort statt. Und die müssen nicht reisen. Und ich habe mich auch gefragt, ob Frauensport vielleicht auch einfach gerade einen mittelgroßen bis riesigen Moment hat in den USA. Alleine diese Summen an Geldern, die da zusammenkommen von Investoren, von Prominenten, die diese Ligen unterstützen, ist das was, was du auch wahrnimmst oder würdest du jetzt eher sagen, naja, ich bin jetzt noch gar nicht so lange hier. Ich finde das einfach nur cool und nehme das als gute Erfahrung mit.
Ja, eher zweiteres. Mhm. Also ich lese das natürlich und habe mich natürlich auch vorher informiert. Aber ich glaube, was ich jetzt so von meinen ersten Momenten hier mitnehme, ist, die USA ist so riesig. Sport ist hier ein riesengroßes Thema, kulturell. Das Geld ist halt einfach da, sei es auf Volleyball, sei es Basketball. Wenn ich hier ans College gucke, Madison hat einen riesen Standort, ist eine riesen Uni, 40.000 Studenten leben hier. Es ist super jung, super viel Sport, ein riesen Footballstadion. Ich war beim Volleyballspiel im November, die Mädels, das ist natürlich nicht das Niveau, was wir spielen, aber es ist trotzdem gutes Volleyball, was man sich hier im College angucken kann. 9.000 Leute, eine Marching Band, das geht enorm ab. Die Fans, die drehen durch. Und ich dachte, okay, es ist College. So, was passiert beim professionellen Volleyball dann oder beim professionellen Sport? Nun ist es so, dass tatsächlich, wir haben in unterschiedlichen Hallen gespielt, eher in einer kleineren, da war natürlich dann ein bisschen mehr los und zwar halt kompakter. Jetzt den letzten Spieltag waren wir in einer größeren Arena, da war nicht ganz so viel los, weil es ist einfach mehr verteilt. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt hier im Norden, gerade Madison, Wisconsin und auch in Nebraska, ist Volleyball natürlich sehr, sehr groß, da richtig noch richtig viel Potenzial ist für die nächsten Jahre. Mhm. Ja.
In Omaha, Nebraska fand übrigens auch das Frauenspiel statt mit den meisten Zuschauern ever. 92.003. Das finde ich immer so süß. Immer wenn man das liest, die drei, die kommt überall mit rein. Aber ich meine, das sind halt einfach Dimensionen, die wurden ganz lange nicht erreicht. Gerade eben im Frauensport. Und deshalb ist es total spannend, das zu beobachten. Natürlich von Europa aus, was immer gefühlt noch so ein, zwei Dekaden hinterherhängt. Aber man hofft natürlich auch immer ein bisschen, dass sich das durchsetzt und dass diese Ligen bleiben auch, ne, dass die Investoren dranbleiben, weiter da das Geld reinpumpen und dass das Erfolg hat und geschaut wird und dann vielleicht auch irgendwann rüberschwappt. Olli, du wolltest was sagen gerade, sorry.
Ja, ich stimme dir ja vollkommen zu, das ist meine Wahrnehmung, aber das kann Jenny vielleicht viel, viel besser beurteilen aus der Brille aus den USA heraus. Es gab doch vor nicht allzu langer Zeit dieses Spiel mit Kathleen Clark, mit dieser Basketballspielerin. Das hatte mehr Zuschauer als jedes andere Basketballspiel zuvor. Also ich empfinde das auch so, dass Frauensport voll im Moment hat, also bin ich vollkommen bei dir. Und meine Frage an dich, gibt es auch bei euch in der Liga, in dieser Liga auch so ein, vielleicht bist du das auch, so ein Vorzeigestar, mit dem die Liga auch wächst? Also es gibt ja in jeder Liga immer so einen Star, keine Ahnung, ist es jetzt LeBron James oder Luka Doncic bei der NBA? Wer ist das bei der neuen Liga, in der du spielst?
Also ich würde sagen, es gibt jetzt nicht die eine Spielerin, weil sie ja, wie gesagt, versucht haben, das relativ vom Level und vom Niveau her gleichmäßig aufzuteilen. Aber sie pushen halt enorm das Marketing und die Werbetrommel mit eben den zwei amerikanischen Nationalspielern, die halt wirklich pro Team vorhanden sind. Mhm. Also jedes Team hat mindestens zwei amerikanische Nationalspielerinnen, wenn nicht sogar mehr, genau. Und die stehen halt schon dann sehr im Fokus an jedem Spieltag. Und es ist auch so, dass die College-Saison hier, die geht bis Weihnachten, also Ende Dezember. Und unsere Liga hat Anfang Januar angefangen. Und alle sechs Teams haben noch einen wirklichen College-Star dazu bekommen. So, und wir haben, also nur für unser Team in Madison ist halt Volleyball auch sehr groß. Wir haben quasi die MVP-Spielerin der College-Liga zu uns bekommen. Und das zieht natürlich auch nochmal mehr Zuschauer, weil sie halt eben die Spielerin auch kennen und sie hier einfach lokal vor Ort ist.
Krass. Und wie viel Zuschauer kommen zu deinen Spielen, wenn du zu Hause spielst ungefähr?
Kommt drauf an, welche Halle wir waren. Also an den ersten Spieltagen waren schon zwischen 3.000 und 3.500 da. Und beim letzten Spieltag war es unter der Woche, es war Mittwoch, waren wirklich vielleicht gut 1.000. Also es ist auf jeden Fall ein Potenzial noch nach oben, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem College. Aber ich glaube, die Liga braucht dahingehend einfach noch Zeit. Und grundsätzlich haben die Mädels auch gesagt, so ja, College-Sport ist halt einfach irgendwie schon immer größer, weil das College gibt es halt schon viel, viel länger. Uns gibt es gerade erst seit 8 Wochen.
Okay, klar.
Und wie war das bei anderen, bei Auswärtsspielen? Gab es da irgendwelche Ausreißer nach oben, was die Zuschauerzahlen anging, wo du gedacht hast, oh krass.
Nee, es war ähnlich. Mhm. Es war ähnlich. Wir haben auch in Omaha dann gespielt und da hat man natürlich die Bilder im Kopf von diesem Weltrekordspiel mit den ganzen Zuschauern. Ja, die Halle war ein bisschen voller, aber ja, es ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Mhm. Und das wird auch kommen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Weil, was ich hier sehe, die Amerikaner sind einfach total sportbegeistert.
Ja, voll. Und was ich halt echt cool oder was man immer wieder sieht, was die halt wirklich gut können, ist Marketing und gerade halt so Sportarten zu vermarkten, wohin die die ganzen Sportarten treiben, wenn sie es einmal machen, dann machen sie es richtig und ich glaube da auch fest dran, dass das wachsen wird. Ich habe noch eine Frage, weil du kennst jetzt beide Seiten, du kennst die die Trainings oder die Art zu trainieren in Deutschland, du kennst jetzt auch die in Amerika. Gibt es da große Unterschiede? Ist das Training in den USA viel härter gerade in der neuen Liga oder ist das in Deutschland?
Ja, gute Frage. Also hier ist das schon ein bisschen anders. Einfach die Intensität und der Trainingsansatz und die Trainingssteuerung ist eine andere. In Deutschland war es so, dass wir grundsätzlich zweimal die Woche Training hatten. Also am Morgen Krafttraining und eine Technikeinheit von einer halben, dreiviertel Stunde. Und am Abend gab es dann das große Teamtraining von 2,5 Stunden. So, man hatte dann halt einfach eine Mittagspause. Hier ist es so, also mein Trainingsalltag, also mein Wecker klingelt halt um 6. Ich mache mir Frühstück fertig, telefoniere noch kurz mit zu Hause und um 8 Uhr bin ich halt in der Halle und mach mein Programm oder mein eigenes Warm-up und Zusatzübungen, die ich für meinen Körper einfach brauche. Und dann haben wir um 9 Uhr Annahmetraining, also Techniktraining für eine halbe Stunde und um 9.30 Uhr ist das große Teamtraining und es geht halt 2,5 Stunden bis um 12. Da bin ich schon mal 4 Stunden am Stück nicht mehr bewegen. Dann machen wir eine kurze Pause von 10 Minuten und dann haben wir meistens noch ein Krafttraining hinterher. Und dann bin ich so gegen 13:15, 13:30, also so wie heute, 13:30 zu Hause, genau.
Krass.
Wir machen natürlich nicht jeden Tag Krafttraining im Anschluss. Aber bei den ganzen Spieltagen, die wir jetzt aktuell haben, ist halt bei der Zeit, wo wir hier trainieren, machen wir dann Krafttraining.
Ja. Das heißt, du podcastest jetzt mit uns, aber eigentlich würdest du jetzt einen Mittagsschlaf machen.
Theoretisch, ja.
Das ist aber nett von dir, danke.
Und was gefällt dir besser? Welche Art von Training? Oder was würdest du sagen, ist effektiver? Ich finde ja dieses Abendstrainieren, sich dann nochmal so 2 Stunden in der Halle zu schleppen und das nur auf so einem Hobbyniveau, ist schon auch manchmal eine Herausforderung.
Ja, ich bin mir wirklich immer noch nicht schlüssig. Und wir haben noch 2, 3 andere deutsche Spielerinnen hier, mit der ich mich dann treffe und austausche. Und wir sind alle so ein bisschen, ne? Wir wissen auch nicht so, was wir davon halten sollen. Auf der einen Seite halt, wenn man das Krafttraining nicht im Anschluss hat, dann ist es halt super cool, weil dann ist man halt um 12 Uhr fertig und man hat noch ein bisschen was vom Tag. Und man kann sich mehr Zeit nehmen, man kann vernünftig essen, man kann vernünftig kochen, was wirklich wichtig ist und hat halt wirklich Zeit, um sich zu regenerieren. Das ist halt dann in einer Saison in der Bundesliga, wenn man dann noch Champions League spielt oder international noch irgendwie tätig ist, schon sehr schwierig und manchmal auch sehr stressig, da irgendwie in der Mittagspause zur Ruhe zu kommen. Ja, bin so ein bisschen zwiegespalten. Das ist manchmal so, manchmal so.
Wie ist das denn? Also du hast ja schon gesagt, und es ist ja auch irgendwie, glaube ich, klar, die Amis sind einfach wahnsinnig sportbegeistert und Volleyball ist ja wirklich so fest verankert. Also in meiner Highschool da damals, ich glaube, da ist jeder einmal mindestens zu den Volleyball-Tryouts gegangen und das war einfach so Standard. Das war der Sport, der nach den Sommerferien gespielt wurde und vielleicht war es nicht jeder, aber die Hälfte, alle haben das irgendwie gemacht. Und die Begeisterung, das zeigen ja jetzt auch die Zahlen von dem College-Spiel in Omaha, Nebraska. Ja, die Begeisterung ist einfach riesengroß. Wie ist das in Deutschland oder vielleicht in Europa? Gibt es da auch so eine Euphorie für den Sport? Ist das eher so eine kleine Community, die sich dann eben immer wieder trifft? Für den Sport natürlich genauso brennt, aber vielleicht insgesamt schon deutlich kleiner ist?
Ich würde sagen nicht kleiner. Ich glaube, es ist einfach verteilter, einfach über die Clubs. Ich kann nur wie viel hier springen, was ich hier sehe. Also unsere Halle hat einfach 10 Felder. Es ist riesig. Und wir trainieren halt, wie gesagt, am Vormittag hier. Und am Nachmittag ist halt der Nachwuchsverein hier tätig. Und alle 10 Felder sind besetzt. Ob es Jungs sind, ob es Mädels sind. Es gibt Trainer. Jeden Samstag und jeden Sonntag findet hier ein Turnier statt. Und alle 10 Felder sind voll. Das Turnier geht über 2 Tage. Und es ist wirklich so enorm. Also hier wird wirklich, wirklich viel veranstaltet für den Volleyballnachwuchs. Was ich jetzt so direkt nicht wirklich wahrgenommen habe, wenn ich in der Bundesliga tätig war oder in meinem Trainingsalltag, da gibt es immer Nachwuchsteams in Deutschland bei jedem Club, die auch die Absicht haben, halt junge Spielerinnen an das Bundesliga-Team ranzuführen. Aber dass ich jetzt wirklich so viel erlebe, dass ich am Wochenende gucken muss, ob ich in die Halle fahre oder ob ich da überhaupt reinkomme, weil dann da ein riesen Menschenansturm und Massenansturm von Nachwuchsspielerinnen ist. Das habe ich jetzt so, kenne ich so nicht. Ne? Und am Wochenende haben wir die LOVB Classics gespielt. Das ist ein Pokalturnier und das war in Kansas City. Und in Kansas City findet immer jährlich das größte Volleyballturnier der USA statt. Und ich weiß nicht, ich da gefühlt, ich habe da Bilder gesehen und ich war einmal kurz vor Ort. Ich weiß nicht, wie viele Teams da waren, aber das waren, weiß ich nicht, das waren bestimmt 90 Volleyballfelder. Also so viel Volleyball habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. So.
Wahnsinn.
Was Turnier, weißt du das?
Das heißt, glaube ich, Triple Crown Volleyball. Irgendwas mit Triple Crown.
Okay,
ja.
Okay.
Muss man mal gucken, ja. Auf jeden Fall ein riesiges, riesiges Event, ja.
Hast du aber selber noch nicht mitgemacht, oder?
Das ist eher für Nachwuchs. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Aber es war tatsächlich so, die haben das mit unserer Liga verbunden und auch da wieder Marketingaktivitäten gemacht, weil viele Spielerinnen aus dem US-Nationalteam haben damals dort gespielt mit ihrem Home Club und haben dann so Bilder gepostet von früher so und jetzt so. Ne? Ja, und haben und ein, zwei Teams haben auch Training gegeben für die Mädels. Ja, man versucht da schon irgendwie eine Community aufzubauen.
Meinst du, dass das Love Bee, ich krieg das, es ist schwer auszusprechen. Ich sage jetzt auch einfach LOVB, ja. Ich halte es wie du. Meinst du, dass dieses Modell, den Volleyballsport in den USA, der ja auf einem gewissen Level schon sehr etabliert ist, aber bislang einfach noch nicht so diese Profiligen hatte, meinst du, dass der das langfristig umkrempeln kann? Also meinst du, dass sich die Liga wirklich so langfristig etablieren kann?
Ich würde es mir natürlich wünschen und hoffe es natürlich sehr. Wir hatten da vorhin schon drüber gesprochen. Es ist so, dass es aktuell gibt es zwei Profiligen.
Mhm.
Die eine heißt PVF und jetzt mit uns die LOVB.
Mhm.
Nächstes Jahr, weil wir gesagt haben, es ist so viel enorm viel Geld im amerikanischen Sport zur Verfügung und es gibt so viele Investoren. Nächstes Jahr gibt es eine neue Liga, die Major League Volleyball.
Eine dritte Liga.
Eine dritte Liga. Und es ist halt eben so, dass die nicht untereinander sind, dass man halt quasi irgendwie aufsteigen kann und am Ende spielt man in der LOVB, sondern sie sind halt, laufen alle parallel.
Ah.
Und ich hoffe einfach sehr, dass die LOVB es schafft, sich da durchzusetzen und quasi der Marktführer der ganzen der Ligen zu werden. Ja, muss man gucken, weil eben dadurch, dass so viel Geld und so viele Investoren im Hintergrund dort mitmischen, muss man gucken, wie sich das halt eben langfristig entwickelt.
Mhm.
Kurzfristig, glaube ich, wird es die LOVB auf jeden Fall geben. Man muss halt gucken, dass man eben diese Identifikationsfiguren immer unter Vertrag bekommt oder eben behält. Mhm. Und dann ist es auch so, ich habe ja gesagt, wir trainieren nur einmal am Tag. Das macht für mich Sinn für Spielerinnen, die schon sehr viel Erfahrung haben. Wir haben aber auch Spielerinnen aus dem College und jüngere Spielerinnen. Für die ist meiner Meinung nach die Trainingsintensität, die ist zu gering.
Ah, okay.
Deswegen, also wie gesagt, in Europa trainieren wir zweimal am Tag. Wir haben halt, die Saison ist auch länger. In Europa spielen wir halt von Anfang Oktober bis Ende April, wenn nicht sogar Mitte Mai. Da komme ich auf 50 Spiele pro Saison. Und hier spiele ich von Januar bis Mitte April. Also ich glaube, wenn ich hochrechne, habe ich vielleicht 20 oder 22 Spiele. Das ist eben für junge Spielerinnen, die sich wirklich entwickeln wollen, die Nationalmannschaft spielen wollen, noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Wie sieht's denn bei dir persönlich aus? Was sind denn deine Ziele in der, jetzt hast du mich angesteckt, Catalina, Love B?
LOVB.
LOVB.
LOVB, bleiben wir bei LOVB, ja.
Genau.
Ja, man muss halt sagen, sportlich haben wir auf jeden Fall, ich sag's mal positiv, Verbesserungspotenzial. Haben gerade so eine kleine Durststrecke und wir sind noch in so einer kleinen Findungsphase, weil wir hatten viele Verletzte und auch Grippe und Krankheitsausfälle und so. Genau, und noch ein Trainer, der zum ersten Mal Headcoach ist. Ich glaube, es braucht alles eine Zeit. Wie gesagt, Findungsphase. Unser Athletiktrainer ist zum ersten Mal im Volleyball tätig. Kam halt vorher aus dem Football, so, ne? Und ich glaube, die Mitarbeiter, gerade auch im Staff, müssen einfach noch ein bisschen Zeit bekommen, um sich da anzupassen. Aber sie lernen. Und das ist ganz cool. Also wir sind da im Austausch. Und auf dem Papier haben wir gute Spielerinnen. Und ich bin auch der festen Meinung, dass es halt, man merkt es so innen drin irgendwie, irgendwann platzt der Knoten.
Mhm.
Und der Spielmodus ist halt so, wir sind in die 6 Teams und wir spielen eine normale Hauptrunde. Und am 10. April starten die Finals. Und da ist es halt eben so, alle 6 Teams sind automatisch in den Finals. Der erste und der zweite ist automatisch schon im Halbfinale und dann finden Viertelfinalspiele statt, dritter gegen den sechsten und der vierte gegen den fünften. Und theoretisch kann der sechste oder der fünfte, der kann noch Meister werden oder Champion werden. Deswegen ist theoretisch noch alles möglich. Und wir haben harte, sehr harte, intensive 8 Wochen noch vor uns und ja, ich hoffe sehr oder bin da zuversichtlich, dass wir unseren Rhythmus jetzt bald finden, ja.
Was würdest du denn sagen, wo ist das Niveau höher? Kann man das überhaupt vergleichen? Normalerweise schaut man ja immer in Richtung der USA, gerade in sportlichen Dingen, und denkt sich, das da drüben, das ist das Nonplusultra, irgendwie the number one. Aber ich habe das Gefühl, dass ich aus deinen Aussagen so raushöre, alles, also auch wenn sie jetzt Gold und Silber gewonnen haben bei den Olympischen Spielen, vielleicht ist es doch alles gar nicht so sehr Gold, auch wenn es glänzt. Ist es so oder ist das jetzt nur ein falscher Eindruck?
Nee, das kann ich definitiv so zurückgeben. Also natürlich habe ich die Spielerinnen und habe mich bemüht, einigermaßen ein gutes Level und eine Qualität einzukaufen. Aber am Ende, wie gesagt, ich bin seit November hier, seit 3,5 Monaten. Normalerweise in Deutschland nach 3,5 Monaten fange ich jetzt gerade an, mal die Liga zu spielen. Und wir haben schon die Hälfte der Liga rum und hatten eine Vorbereitungszeit von 30 Tagen. Und mit einmal Training am Tag, und wir trainieren ja auch nicht 7 Tage die Woche, ist die Vorbereitungszeit wirklich sehr kurz, um direkt professionell oder mit Vollgas durchzustarten. Ich glaube, es gibt definitiv Optimierungspotenzial, aber die Liga ist bemüht, dort Feedback und Gespräche zu führen, auch regelmäßig mit uns, weil ich bin ja quasi dann eher die Ausländerin hier, was ja wirklich gut ist, und Sachen möglichst schnell anzupassen oder dann eben für die neue Saison mitzunehmen, ja.
Also es ist tatsächlich so, dass die auch aktiv ein bisschen in Richtung Europa gucken, um von da zu lernen.
Man muss halt auch sagen, die haben halt diesen neuen Ansatz mit einmal Training am Tag, und an Thanksgiving hatten wir 5 Tage frei, an Weihnachten hatten wir 8 Tage frei.
Das ist ungewöhnlich,
oder?
Das ist
ein Versuch. Das ist sehr ungewöhnlich. Man muss halt sagen, das ist auch ein bisschen, wie sagt man, das neue moderne Work-Life-Balance auch für Sportler einzuführen.
Ja.
Weil wenn du in Europa spielst mit Champions League, wie gesagt, die 50 Spiele pro Saison, wenn du dann noch in der Nationalmannschaft unterwegs bist bis Ende September und im Oktober wieder zu deinem Club gehst, dann hast du kaum Pause. Dann hast du pro Jahr eine Woche Pause, wenn es hochkommt. Und in der einen Woche willst du natürlich auch mal denken, wie deine Familie sehen. Ne? Die haben gesagt, pass auf, unsere Liga, die startet erst im Januar. Im November an Thanksgiving 5 Tage frei. An Weihnachten 8 Tage frei. So, ne? Oh ja. Deswegen hatte ich auch die Möglichkeit, nochmal nach Hause zu fliegen über Weihnachten. Das war alles super cool. Im Nachgang muss man sagen, dass 8 Tage auf jeden Fall zu viel sind.
Ja.
Da ist halt die Frage, was will ich? Weil wenn die Liga im November startet mit der Vorbereitung, habe ich dann nach der Nationalmannschaft vielleicht 2 Monate frei. Dann brauche ich vielleicht die 8 Tage an Weihnachten nicht. Ne? Das ist so ein Hin und Her und so ein Rantesten. Und ich glaube, da sind die dran, das vielleicht ein bisschen anzupassen. Ja, genau.
Geht sowas zusammen? Work-Life-Balance und Profisport? Habe ich mich gerade gefragt, weil du es in den Raum geworfen hast. Und ich meine, die Sportler, die wir hier zu Gast hatten oder auch an anderen Stellen schon mal interviewt haben, ja, das ist halt irgendwie so eine Sache, die macht man zu 100% oder man macht sie irgendwie gar nicht, habe ich immer das Gefühl. Zumindest als Außenstehende oder eben ja Interviewerin dann an der Stelle.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es total cool. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist eher ein Modell für erfahrene Spielerinnen, die ihren Körper kennen, die ihren Tagesablauf kennen, die ihren Rhythmus haben, die genau wissen, was sie machen müssen, um an ihr Niveau zu kommen. Wie gesagt, für jüngere Spielerinnen, glaube ich, ist der Ansatz noch zu neu. Dazu weiß man dann irgendwie zu wenig. Aber aktuell bin ich doch Fan davon. Klar muss man sagen, 8 Tage an Weihnachten fand ich jetzt selbst auch ein bisschen lang.
Ich glaube, das findet fast jeder an Weihnachten ein bisschen lang, wenn man 8 Tage rumsitzt. Ja. Aber ja.
Stimmt.
Aber Jenny, kannst du mir das mal beschreiben? Weil das interessiert mich. Wie hast du dein Leben optimiert, um an deine perfekte Leistung zu kommen? Also du hast es gerade so schön beschrieben. Du hast deinen Körper kennengelernt, aber und man muss in so einen Rhythmus kommen. Aber wie machst du das persönlich? Also was hilft dir, um Top-Leistungen abzurufen?
Also ich habe grundsätzlich hier meinen Tagesrhythmus. Wie gesagt, also am Anfang war es schon hart, dass mein Wecker um 6 klingelt. Das hört sich jetzt für jeden normalen Arbeitnehmer zu Hause an, oh, die muss um 6 aufstehen. Aber normalerweise stehen Leistungssportler gefühlt um 8 oder 38 auf. Das muss man mal dazu sagen. Aber dass ich jetzt hier um 6 aufstehe und um 8 in der Halle bin, ist neu für mich. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. An meinen eigenen Ablauf. Und dann genieße ich es gerade einfach, weil in den letzten Jahren in Deutschland habe ich halt nebenbei noch studiert im Fernstudium, dass ich da aktuell einfach nichts habe. Und ich merke einfach, dass mir das gut tut, dass ich gut schlafe, dass ich gut esse, dass ich Zeit für mich habe, die sogenannte Self-Care. Ja. Ja, und da merke ich irgendwie einfach, dass um meine sportliche Leistung abzurufen, dass ich das eben benötige. Ja.
Okay.
Das ist vielleicht am Ende ab und zu mal in Deutschland zu kurz gekommen, ja.
Mhm.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass du nebenbei noch studierst. Wo wird es dich denn hinziehen nach deiner aktiven Karriere? Könntest du dir vorstellen, irgendwie weiter in den USA zu bleiben? Geht es wieder zurück nach Deutschland? Wenn ja, strebst du eine Karriere im Management an von einem Sportverein oder kannst du dir irgendwie auch noch was ganz, ganz anderes vorstellen?
Also ich werde auf jeden Fall zurück nach Deutschland gehen, weil Deutschland, wie gesagt, meine Familie, bin verheiratet, mein Mann wartet auf mich. Und dann mal schauen. Also ich sag niemals nie, alles ist möglich irgendwie. Ja, es kann sein, dass ich im Volleyball irgendwie verbunden bleibe, wie gesagt, im Sportmanagement. Ich bin aber auch wirklich nicht abgeneigt, wirklich was ganz Neues zu machen, was Neues zu lernen, weil ich tatsächlich auch sage, ich mache das jetzt wirklich, also ich spiele Volleyball seit der ersten Klasse und bin wirklich jedes Wochenende da irgendwie unterwegs. Ich liebäugle schon damit, mal irgendwie eine Woche zu haben von Montag bis Freitag und Wochenende zu Hause. Da will ich jetzt nicht Nein sagen. Aber ja, wie gesagt, sag niemals nie. Und irgendwie freue ich mich da auch auf die Zeit, was Neues und andere Menschen, so wie jetzt hier Podcasts, ja, einfach auszutauschen. Ja.
Ich finde es total spannend. Wenn man deine Reise jetzt weiterverfolgen möchte und deine sportlichen Schritte in den USA, wo kann man das am besten machen? Macht man das am besten über deinen Instagram-Account? Macht man das am besten über den der Liga? Du hast auch eine Website, auf der du bloggst. Wo findet man dich am besten?
Tatsächlich bei Instagram. Aktuell bin ich aktiv, aber jetzt nicht regelmäßig, täglich, ab und zu mal in der Story oder so. Am besten über die Website oder Instagram-Seite von LOVB Madison. Also die posten wirklich täglich und auch Videos. Ist natürlich auch sehr, also posten natürlich sehr viel über amerikanische Spielerinnen. Aber ab und zu, glaube ich, hasche ich da auch mal durchs Bild. wenn ich denn schon spiele, dann bin ich auch irgendwo auf irgendwelchen Videos zu finden, ja.
Das ist LOVB Mad, richtig?
Genau, ja. LOVBMAD.
LOVBMAD. Ah, okay, alles klar.
Oder wie ich gesagt habe, Love
B. Finde ich auch total gut. Ja. Aber vielleicht sollten wir das mal einbringen da. Love Be Mad. Ja, Wahnsinn. Ich finde das richtig, richtig toll. Das war irgendwie eine ganz neue Welt hier in diesem Podcast, in dem wir dank dir so ein bisschen eintauchen konnten.
Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben gesprochen mit Jenny, genannt auch JJ, hat sie uns im Vorgespräch kurz gesagt. Manchmal wird sie von ihren Teamkolleginnen auch JJ genannt. 1,86 groß, Außenangreiferin. Ich habe eine ganz neue Welt kennengelernt, Katharina. Danke, dass du das recherchiert hast, gefunden hast. Das war Wahnsinn. Total cool, da einzutauchen mal und auch von dir die ganzen, auch das zu hören, wie man trainiert, wie dein Tagesablauf ist. Ich finde das immer total spannend.
Ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich bewundere, glaube ich, alle Profisportlerinnen und Profisportler für ihr Durchhaltevermögen. Wobei ich mir zwischendurch auch gedacht habe, ich meine, also 13.30 Uhr, klingt schon auch verlockend. Ich glaube, der Zug ist für mich abgefahren, aber, aber es klingt schön. Wir geben immer an der allerletzten Stelle nochmal unser Mikrofon ab an unseren Gast, ganz ohne Frage. Das ist immer super schwierig. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ein Appell, ein Wunsch, ein Gruß, alles, was du möchtest? Now's your chance.
Ja, ich grüße ganz, ganz lieb meine Familie und natürlich meinen Ehemann. Wie du gerade gesagt hattest, ich bin um 13:30 zu Hause. Ab 15, 16 Uhr geht Europa schlafen und macht das Licht aus. Und wir haben uns jetzt gute 9 Wochen nicht gesehen. Das ist eine sehr lange Zeit für uns. Und er kommt am Samstag hierher und ich freue mich wirklich sehr und kann es kaum erwarten, ihn in die Arme zu nehmen. Deswegen ganz, ganz liebe Grüße. Und ja, ich warte hier auf dich.
Oh, das ist sehr, 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 sehr sweet. Das ist vielleicht eines der schönsten Abschlussstatements, was wir hier gehört haben.
Oh. Yes, love.
Genau, love. Das finde ich passend zum Thema des Podcasts. Danke, liebe Jenny, dass du bei uns zu Gast warst. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir drücken natürlich die Daumen und rooten jetzt auch für Love Mad.
Können wir gebrauchen.